Hallo und herzlich willkommen zur 141. Episode des Computerbase Podcasts CB Funk. Hier ist Fabian und nicht Jan, denn der ist im Urlaub und geschnappt habe ich mir deswegen, damit ich keinen Monolog halte, den lieben Max aus unserer Redaktion. Hallo Max.
Moin Fabian.
Du hast dir vor ein paar Tagen in einem Bericht, der da heißt Game Pass versus Gaming PC, Spaß kostet weniger als eine Xbox und Game Pass angeschaut. Wie es eigentlich preislich um das Hobby Gaming oder insbesondere Gaming auf dem PC bestellt ist. Und dieser Artikel, der ist bei unserer Community nicht nur bei den Kommentaren und den Zugriffen sehr gut angekommen, sondern es gab auch viel positives Feedback. Das war doch mal eine tolle Idee, sich das aufzuschlüsseln. Was hast du gemacht? Du hast geschaut, wie teuer ist denn eigentlich das, was sich Microsoft aktuell vorstellt? Ne, kaufst du eine Xbox, kaufst du das Abo dazu für die Spiele, den Game Pass Ultimate, was kostet das? Und was kriegt man eigentlich beim PC dafür? Und das hast du nicht aus dem Augenmerk heraus gemacht, dass du gesagt hast, boah, ich mache jetzt den Konsolenkrieg auf, Xbox versus PC oder Konsole versus PC, sondern einfach um zu sagen, hey, es geht tatsächlich sehr viel günstiger, oder?
Genau. Die Game Pass Preiserhöhung war im Grunde so der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, so ein Aufhänger in der Community. Hat man aber davor schon immer mitgekriegt, dass Kommentare unter diesen Eingabegeräten für 300 plus Euro in die Richtung gingen. Ganz schön teuer. Wer soll das bezahlen? Das sind ja absurde Preise. Und dann habe ich halt mal geguckt, muss man denn wirklich überhaupt so viel Geld ausgeben?
Das können wir vielleicht vorwegnehmen jetzt schon mal. Nein. Und wir werden in dieser Episode darüber reden, warum das gar nicht nötig ist. Du hast hier ein paar Gaming-PC-Konfigurationen rausgesucht, wie man die Xbox mit Game Pass durchaus schlagen kann preislich, wie man da mehr rausbekommt. Wir reden darüber, wie teuer denn eigentlich Spiele noch sind oder sein müssen und was da tatsächlich alles geht. Und enden vielleicht einfach mit einem kleinen Gespräch, wie gut wir es als Gamer doch eigentlich haben, was die Spieleauswahl angeht, um ja, zur Abwechslung mal auf einer positiven Note zu enden. Ja, du hast es gerade schon angesprochen. Microsoft hat ja nicht nur die Konsolenpreise über die vergangenen Jahre immer wieder angezogen, was bei einem älter werdenden Produkt ja ohnehin schon ein bisschen seltsam ist, sondern auch der Game Pass wurde jetzt neulich deutlich teurer. Wir hatten darüber berichtet. Das war auch ein Artikel, der natürlich eingeschlagen ist. Wenn man das Ultimate-Abonnement haben möchte, wo dann wirklich eine volle Bibliothek an Spielen dabei ist, wo alle Neuerscheinungen von Microsoft dabei sind, dann zahlt man jetzt nicht mehr 18 € auf der Xbox, sondern 27 € und das PC-Abo, das wurde auch von 12 €, früher waren es ja mal nur 10, aber waren jetzt ein paar Jahre 12 und jetzt gehen wir hoch auf 15 €. Da hat sich nochmal einiges getan, das sind natürlich Preise pro Monat, aufs Jahr berechnet summiert sich da also einiges. Und das hast du als Anhaltspunkt genommen zu sagen, stopp. Nein, Moment, das muss gar nicht so sein.
Genau. Aktuelle Xbox Series X kostet 580 € günstigster Handelspreis. Dazu den Game Pass Ultimate. Den braucht man ja eigentlich schon, wenn man die neuesten Spiele spielen will
Also,
oder soll.
wenn man quasi sagt, ich kaufe die Spiele nicht mehr einzeln, denn das wird ja auf der Konsole gerne mal 80 € pro neuem Titel kosten, wenn der gerade neu erschienen ist, sondern ich mache es über das Abo.
Genau. Dann liege ich für ein Jahr Konsole plus ein Jahr Game Pass 850 € plus minus in der Ultimate Edition. Wenn mir ein bisschen ältere Spiele reichen, mit dem normalen Game Pass Premium sind wir bei 700 € als ungefähre Range.
Und das ist ja durchaus eine Hausnummer, wenn man das vergleicht zum Startangebot der Xbox Series XS und des Game Passes. Da war es ja günstiger. Jetzt kann man natürlich die Inflationsgeschichte aufmachen, aber nichtsdestoweniger, wie sieht es denn aus im Preisvergleich zum Gaming-PC?
So, da habe ich mir dann einfach erstmal im Forum die empfohlenen Konfigurationen angeschaut.
Da kann man vielleicht, sorry, jetzt würge ich dich damit wieder ab, da kann man vielleicht einmal anmerken, wir haben ja bei uns in der Community eine tatsächlich auch von den Leserinnen und Lesern gepflegte und regelmäßig aktualisierte Übersicht über sinnvolle Gaming-PC-Konfigurationen und das geht los im Budget-Segment 500-600 € und geht hoch bis, ich glaube, 2.000 oder 3.000 Euro, was ist die teuerste Konfiguration? Da schaut sich unsere technisch sehr versierte Community monatlich an, wie sind die aktuellen Angebote, was die Technik angeht. Also nicht nur, was kann die Hardware, sondern auch, wie ist das Preisgefüge. Wird im Preisvergleich verglichen, dann werden da quasi vorkonfigurierte Listen angegeben, aber ebenso auch Optionen. Wenn jemand sagt, ja, diese Basis gefällt ihm, er will aber das und das ändern, dann werden da direkt auch noch Vorschläge mit angegeben. Das ist also für all diejenigen, die sich ihren Gaming-PC, vielleicht ihren ersten Gaming-PC zusammenbauen wollen oder zumindest selbst konfigurieren wollen, die vielleicht beste Anlaufstelle im deutschen Internet.
Ja, doch. Die ist nämlich verdammt kompetent. Ich habe mir da die günstigste Version genommen für 600 Euro. Mit Kleingedrucktem, die 600 Euro kriegt man nämlich aktuell eigentlich nicht hin.
Wenn man neu kaufen möchte.
Genau, wenn man neu kaufen möchte. Das muss in der Theorie ja auch so sein, weil eine neue Xbox kann man ja schlecht mit was Gebrauchtem vergleichen. Da spart man logischerweise immer Geld, das ist dann aber kein ganz fairer Vergleich.
Ja.
Da bin ich dann aber im Endeffekt auf zwischen 735 und 835 Euro je nach Grafikkarte gekommen. Und die ist tatsächlich auch das Problem. Mit dem Mining-Boom und dem KI-Boom kriegt man unter 250 Euro einfach keine vernünftige Grafikkarte mehr.
Also vernünftig heißt in dem Fall, der Speicherausbau soll zumindest mal noch dieses und nächstes Jahr überleben. Das heißt, 8 GB sind raus. Wir wiederholen die letzten Podcast-Folgen der vergangenen Jahre zum Thema Grafikkarten jetzt nicht mehr. Aber das war quasi ja die Prämisse. Also wenn ich neu kaufe, dann will ich mehr als 8 GB VRAM haben. Und das wird entsprechend teuer leider immer noch.
Ja, man möchte auch nicht in dem Segment landen, wo die Leistung plötzlich überproportional abnimmt. Und da ist man dann halt zwischen 240 und 340 Euro für eine Grafikkarte und die sprengt das 600 Euro Budget logischerweise ein bisschen, wenn man nicht sonst komplett in richtigen Schrottkategorien landen will. Und die habe ich versucht zu vermeiden, damit man auch was hat, was man wirklich benutzen möchte und kann und nicht sowas, was halt nur so eine Papierkonfiguration ist, um so ein theoretisches Argument zu fundieren.
Ja, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal das System, das du da jetzt als Standardbeispiel in diesem Artikel konfiguriert hast, kurz durch. Du hast auf AM5 gesetzt als Plattform. Ich meine, naheliegend wahrscheinlich, aber.
Genau wie die Community, genau. Um so ein bisschen Zukunftssicherheit zu haben, beziehungsweise Aufrüstoptionen. Wenn man sich nämlich die Sparkonfiguration anguckt mit AM4, da sind die besten CPUs, die besten Spiele-CPUs für den Sockel nicht mehr neu verfügbar und die Gebrauchtpreise liegen über den letzten Neupreisen. Deswegen habe ich das nur als absoluten Spartipp reingenommen.
Wenn man ohnehin keine richtig gute Gaming-CPU auch auf der AM4-Plattform mehr haben möchte. Und das ist noch die andere Variante. Können wir vielleicht gleich noch ein paar Worte zu verlieren. Da hast du was für 500 Euro gefunden. Aber das, worauf wir uns jetzt konzentrieren, was quasi das Gegenstück zum Series X-Preis mit Game Pass ist, das setzt auf den Ryzen 5 8400F. Und den hast du für ungefähr 100 Euro gefunden. Neu.
Genau. So, dazu noch einen vernünftigen Kühler, damit es auch nicht furchtbar laut wird. Standardempfehlung Thermalright, mittlerweile eher unbekannt, aber vernünftige Qualität. wahlweise auch beleuchtet, falls es fancy sein soll. Ein Standard-Mittelklasse-Mainboard.
Also der Kühler, der ist dann bei 17, 18 Euro. Ne? Und
genau.
Das sind 18 Euro, die man sich theoretisch sparen kann, wenn es hart auf hart kommt, dann hat man den Boxkühler, aber diese 18 Euro, die lohnen sich für die Lautstärke, das ist nicht so viel Geld.
Richtig. Das ist halt nervenschonend am Ende. Und wie gesagt, man will es ja auch benutzen wollen.
Ja.
Und die meisten Leute sind zumindest ein bisschen empfindlich, was die Lautstärke angeht.
Oh ja.
Ein Standard-Mainboard dazu, das jetzt erstmal auf Bluetooth oder WLAN verzichtet, das braucht man vielleicht nicht unbedingt. Das ist dann halt als Upgrade-Option mit genannt. Das vielleicht auch nicht unbedingt Upgrades auf eine 16-Kern-CPU mit 300 Watt Verbrauch zulässt, aber das kriegt man tatsächlich, also da muss man dann schon von vornherein viel, viel mehr Geld ausgeben und ohne konkreten Bedarf, also nur zum Spielen lohnt sich das ja aktuell ohnehin noch nicht.
Nee, also gerade am 5 Mainboards, da hatten wir natürlich diesen großen Preissprung, da muss man wirklich aufpassen, wenn man die größeren Chipsätze dann auch noch haben will. Bei dir ist es jetzt geworden, dass ASRock B650MH für 81 Euro hast du hier aufgeschrieben. ist die Frage, genau. Was kostet es mehr, wenn man Wi-Fi haben möchte? Da hast du schon den Hinweis dran gepackt, für 40 Euro mehr gibt es dann auch ein Mainboard, das funken kann.
Richtig, mit ein bisschen neuerem Chipsatz, aber der B650 ist für ARM5, glaube ich, immer noch ein aktueller Chipsatz und unterscheidet sich nur in der Ausstattung von den größeren Versionen. Ja. Reicht also völlig aus.
Das passt.
So, beim Speicher bin ich ein bisschen auch wieder mit Blick auf die Preise vorgegangen. Bei ARM5 lohnt es sich eher wenig, nur 16 GB zu nehmen. Deswegen ein 32er-Kit. Das ist vielleicht für Spiele auch immer noch an häufig Overkill, aber von der Preis-Leistung her, glaube ich, die beste Wahl.
Ja.
Und man hat damit ein bisschen Ruhe und muss sich darum erstmal keine Gedanken machen.
Wir sind jetzt hier, denke ich, in einem Preisbereich, wo die tatsächlichen Taktraten, Lizenzen des Kits in den Hintergrund rücken. Es ist DDR5 6000 jetzt in dem Fall. Patriot Viper 32 GB, 95 Euro. Speicherpreise sind natürlich aktuell wieder am Steigen. Es bleibt da dann abzuwarten, wie es sich entwickelt. Du hast als Sparpotenzial angegeben, wenn du das 16 GB Kit kaufst statt 32, sparst du 30 Euro. Aber klar, dann von 95 auf 65 Euro zu gehen, wird das Preis-Leistungs-Verhältnis pro Gigabyte natürlich deutlich schlechter.
Genau. Bei allen Produkten ist immer der Preisvergleich verlinkt. Das heißt, man kann selber gucken, wie teuer es aktuell ist und ob die Preise so ungefähr noch hinkommen.
Und den entsprechenden Artikel mit der Tabelle, über die wir gerade reden, die verlinke ich dann natürlich in den Shownotes und in der Notiz zum Podcast.
Genau, das ist soweit erstmal auch alles die Empfehlung aus der Computerbase-Community gewesen.
Mhm.
Die habe ich unverändert übernommen bis hin zur Grafikkarte.
Ja.
Genau, und die hat ja total Hand und Fuß. So, bei der Grafikkarte, die aktuell sinnvollsten Modelle sind immer noch die GeForce RTX 3060 mit 12 GB Speicher.
Es ist verfolgt uns. Ne? Also Hörer dieses Podcasts werden es bemerken, seit im Endeffekt 4 Jahren kommen wir nicht davon los, immer wieder festzustellen, die beste Grafikkarte für Einsteiger, wenn man neu kauft, ist die 3060. Das scheint sich langsam zur Naturkonstante zu entwickeln.
Genau. Setzt aber auch halt den Minimalpreis für eine neue GPU bei 250 Euro an, mit relativ einfachem Kühler. Bei AMD ist es die RX 9060 XT, die kostet dann gleich fast 100 Euro mehr.
Und ist auch die stärkere Grafikkarte, ne? Und hat noch
klar,
ein bisschen mehr Speicher da.
Aber mit den 600 Euro kann man es dann einfach vergessen. Deswegen ist sowohl im Forum als auch im Artikel die Empfehlung, nach einer gebrauchten Grafikkarte zu gucken und nochmal 80 bis 100 Euro zu sparen. Dann kommt man nämlich tatsächlich so ungefähr an die 600 Euro ran.
Ja, also das ist, also wir reden hier generell im Kontext Gaming-PCs immer von alles ist teurer geworden, aber ich glaube, das ist ein bisschen verzerrt, weil die Grafikkarte einfach der größte Bestandteil preislich eines Gaming-PCs ist in der Regel und die halt eben wirklich deutlich teurer geworden sind über die letzten 5 oder 10 Jahre. Ich habe beim Rest, ist es inflationsbereinigt, mehr oder minder auf einem Niveau geblieben, vielleicht sogar günstiger geworden, je nachdem, wo man schaut. Was wichtig ist, zu den Grafikkarten noch anzumerken, du hast in beiden Fällen die Variante mit mehr Speicher genommen, ne? Also 3060, 12, auf keinen Fall 6 GB oder 8 GB oder was es da noch gab. Nee, 6 gab es ja nie, oder gab es doch eine 6, ich glaube im Notebook, ich weiß es nicht. Und bei der 9060 XT die 16 GB Variante entsprechend und nicht die 8 GB Variante. Und dazu passen aber auch die Preise, die du rausgesucht hast schon.
Ja, und es war ja schon immer die Empfehlung bei einem Spiele-PC, dass den größten Teil des Budgets in die Grafikkarte zu stecken.
Definitiv.
Und man darf auch nicht vergessen, dass man auch da wesentlich mehr kriegt als noch vor ein paar Jahren, wo 1080p die Standardauflösung war. Die Hardware jetzt, da kommen wir vielleicht gleich noch zu, kann ja schon mehr als das.
Nicht, also die Hardware zum einen, aber vor allem natürlich die Software. Also Upsampling. Es ist ja der Preisdrücker schlechthin eigentlich, wenn man sich Grafikkarten anschaut, auch wenn es vielleicht gar nicht so gesehen wird. Gut.
Genau.
Speicherplatz. Und du hast hier würdest dir verbauen, eine Verbateam VI 5000. Klär uns auf.
Ich habe einfach geschaut, was es an M.2 SSDs gerade gibt. im Steckkartenformat, PCI Express 4.0, ordentliche theoretische Lebensdauer und 1 Terabyte Speicherplatz muss es schon mindestens sein, weil Spiele ja mittlerweile ziemlich groß geworden sind.
PLC NAND hast du genommen.
Ja.
Also 3-Bit und nicht 4-Bit Prozessor für die Haltbarkeit.
Genau. Und da liegen wir aktuell bei rund 60 Euro. Ein Rückgriff auf ältere, also langsamere SSDs sparen nur 1 bis 2 Euro. Deswegen habe ich die sofort wieder aussortiert, auch wenn man es im Alltag vermutlich überhaupt nicht merken wird. Und da lohnt es sich dann einfach nicht, irgendwas zu sparen.
Definitiv. Also gerade SSDs sind, glaube ich, eine Sache, je nachdem, welche Woche man da schaut, ist es halt was anderes. Da sollte man sich wirklich die entsprechenden Filter im Preisvergleich dann einstellen. Schauen, welches Modell ist das günstige, was das erfüllt. Habe ich den Herstellernamen schon mal gehört? Umso besser, wenn nicht, ist meistens auch okay. Dann nimmt man halt das Modell, wenn die Filter richtig passen. Ist eigentlich relativ straightforward, muss man auch nicht mehr zu verlieren. Wenn man 2 Terabyte haben möchte, was heutzutage verständlich ist, dann zahlt man halt ungefähr das Doppelte. Das ist auch relativ straightforward.
Genau. Auch deswegen habe ich das erstmal bei 1 Terabyte belassen. Wenn das nämlich so linear skaliert, dann kann jeder selber entscheiden. Ja. Zwingend nötig ist es erstmal nicht, weil man ja jetzt nicht 10 Spiele gleichzeitig installiert. Zumindest nicht diese riesigen Spiele.
Ist natürlich auch eine Geschichte, die man relativ einfach upgraden kann, wenn man dann irgendwann mal möchte.
Genau. Das heißt, da muss man nicht für die Zukunft kaufen, beziehungsweise kann eher auf fallende Preise hoffen und dann bei Bedarf sparen. Gehäuse zum Verbauen ist eigentlich eine ganz spannende Frage, weil so im Bereich 60 Euro gibt es halt riesig, riesig viel Auswahl in allen Formfaktoren. Was da erstmal als Empfehlung steht, das Aerocool D301A ist so ein Standard-Tower-Gehäuse. Passend für das Mainboard, hat so ein bisschen Holz an der Front, sieht also jetzt nicht ganz kastig langweilig aus. Lüfter mit dabei, beleuchtet, inklusive einer Lüftersteuerung. Das heißt, es kann bei Bedarf auch leise. Das fand ich ganz interessant für den Preis. Rund 60 Euro.
Ja, das sieht auch einfach aus, wie man sich so ein ganz generisches, schlichtes Standard-PC-Gehäuse vorstellt, was jetzt nicht negativ sein würde. Es ist halt Default ein Platzhalter, wenn man so will. Und wer was anderes findet für den, in dem Preisbereich oder im Preisbereich, der einem passt, der kann natürlich das nehmen.
Genau. Alternativen sind dann auch genannt, falls man einen anderen Formfaktor möchte oder auch mehr in Richtung eines Wohnzimmer-PCs gehen möchte für unter dem Fernseher. Ich meine, als Vergleichsmaßstab war ja auch immer die Konsole angegeben. Da gibt es dann Modelle von Lianli, Deepcool oder Jonsbo. Die sind dann deutlich kompakter im Fußabdruck und lassen sich auf so eine TV-Bank stellen.
Gut, Kompatibilität muss natürlich gewährleistet sein zu den Komponenten, aber wir haben ja hier einen MATX-Mainboard, ne?
Und, richtig.
Also in dem Preisbereich Full ATX, also Platinen in Full Size, das gibt es kaum noch.
Oder? Richtig. Und es ermöglicht halt die Chance, das Ganze in kompaktere Gehäuse zu bauen. Mainboard und Kühler passen in die genannten Gehäuse. Ja. Das Einzige, was man halt gucken müsste, ist dann bei der Grafikkarte, ob die von der Länge her passt. Das ist dann bei dem Jonsbo-Modell unter Umständen ein Blick wert, je nachdem halt, welche Platine man nimmt. Und das Netzteil beim Deepcool-Modell geht es halt nur mit dem genannten Corsair-Modell aus der mittleren, also aus der Computerbase-Community-Empfehlung, weil das ein bisschen kürzer ist.
Gut, und dann ja, sind wir ja im Endeffekt, nee, das Netzteil fehlt noch. Ohne das Netzteil geht natürlich gar nichts.
Genau. Ich habe auch da, also alle Empfehlungen sind von der Community. Die legt verständlicherweise auch relativ großen Wert aufs Netzteil. Stabile Spannungsversorgung hilft für die Langlebigkeit der Komponenten und des Systems. Man will sich ja nicht die teure Hardware irgendwie grillen, nur weil irgendwie an den Schutzschaltungen gespart worden ist. Deswegen zwischen Be Quiet Corsair 73 bis 80 Euro ist halt relativ viel, aber ich glaube tatsächlich richtig gut investiertes Geld. Wattzahlen 550 bis 650 Watt lassen dann auch ein bisschen Spielraum, falls man CPU oder Grafikkarte nochmal upgraden will. Für eine RTX 5090 oder 5080 reicht es dann nicht, aber dann ist man bei einem 600 Euro PC oder 700 Euro PC vielleicht auch an der falschen Stelle.
Ja.
Naja, oder wenn man direkt darüber nachdenkt, in 1 oder 2 Jahren tatsächlich nochmal so eine richtig große Grafikkarte zu verbauen, müsste man jetzt schon 700 oder 800 Watt kaufen.
Ich würde auch sagen, mit 650 hat man hier eigentlich schon mehr, als man braucht und hat schon Spielraum. Das
richtig. Also für die meisten Upgrades, die für so einen Rechner realistisch sind, reicht das völlig aus.
Ja. Weil man weiß, man würde sowieso nicht upgraden oder wenn, dann nur in diesem Leistungsaufnahmebereich, kann man wahrscheinlich auch mit 550 easy hinkommen, nur lohnt sich das finanziell wahrscheinlich nicht, da zu sparen.
Nicht wirklich, genau.
Gut, und dann haben wir haben es eben schon gesagt, in Summe einen PC, je nachdem, welche Grafikkarte man jetzt wählt, also ob es die 3060 oder die 9060 XT, der eben 730 oder 830 Euro so um den Dreh kostet. Du lägst also im einen Fall ein paar Euro unter der Xbox Series X mit Game Pass Ultimate für ein Jahr oder in dem anderen Fall lägst du 100 Euro drunter. Das muss man natürlich fairerweise sagen. Was die Grafikleistung angeht, ist so eine Series X zumindest mal stärker als die Xbox, als die RTX 360. Die RTX 360, die ist also 4 Jahre auf jeden Fall alt. Wird sie 5? Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Und wenn man sich anschaut, was leistet diese Grafikkarte noch, man ist da in einem Bereich, wo man zumindest in Full HD aktuelle Spiele, also will meinen, das, was jetzt dieses Jahr über herausgekommen ist, auch mit hohen, sehr hohen Einstellungen immer noch spielen kann, mit 50, 60 FPS. Wenn man ein bisschen Upsampling nutzt und wenn man ein bisschen mehr Upsampling nutzt, was in Full HD natürlich so eine Geschichte ist, ist nicht so straightforward wie in höheren Auflösungen. Es geht aber, dann kann man auch locker in dreistellige FPS-Bereiche vorbrechen, wenn man bei den Einstellungen bereit ist, da vielleicht mal auf Mittel oder so zurückzustufen, vereinzelt. Was ich sagen will, es ist auf keinen Fall eine Grafikkarte, wo man jetzt permanent auf Ach und Krach schauen muss, dass aktuelle Spiele noch laufen. Das ist kein Problem, die laufen alle. Also es gibt kein Spiel auf der Welt, das man mit einer RTX 3060 12 GB nicht spielen kann, wo man Probleme bekommt wirklich. Dass man halt nicht mehr High-End erwarten kann bei einem 5 Jahre alten Einsteigerprodukt, das liegt auf der Hand, aber es ist besser, als man sich das vielleicht vorstellen mag. Und wir haben dann ja eben, wie gesagt, die harten Upsampling-Methoden. DLSS4, Super Resolution mit dem neuen Transformer-Modell, das läuft auf einer RTX 3060, genauso wie auf einer RTX 5090, da gibt es optisch keinen Unterschied. Das heißt, man kann auf dieser Grafikkarte dann auch mal das Performance-Profil oder sogar das Ultra-Performance-Profil verwenden, wenn man dann ein Spiel nicht nur in Full HD, sondern in WQHD ausgeben möchte oder sogar in UHD. Das ist möglich. Man muss vielleicht ein bisschen herumspielen an den Einstellungen, aber wenn man es darauf anlegt und zu Kompromissen bereit ist, und das ist, denke ich, eine Grundvoraussetzung, wenn man sich so ein Budget-System zusammenstellt, dann kann man damit sogar UHD spielen. Und das ist dann ja wirklich das extremste Szenario. Mit einer 9060 XT entsprechend nochmal mehr Spielraum. Die Grafikkarte ist so Pi mal Daumen 50% stärker. Dementsprechend ist es dann wirklich auch kein Problem, direkt in WQHD einzusteigen. Zum Bildschirm kommen wir gleich noch, der war jetzt außen vor. Genauso wie das Fernsehen bei der Konsole außen vor wäre, das direkt vorweg. Aber das ist dann ein Preisbereich, wo man nicht mal mehr auf die, wenn man so möchte, Low-End-Full-HD-Auflösung defaulten muss, sondern wo man direkt sagen kann, WQHD ist mein Zuhause. Und auch da dann wieder die Situation, dass man kein Problem hat, auch mit hohen Grafikeinstellungen, selbst mit maximalen Grafikeinstellungen in den meisten aktuellen Spielen 50 bis 60 FPS zu erreichen. Und wenn man die entsprechenden Softwarelösungen nutzt, die Hersteller ja alle anbieten, die ja inzwischen auch bei AMD mit FSR4, und das hier ist ja eine aktuelle RDNA4 Grafikkarte, zu nutzen, dann ist es auch hier kein Problem, dann nochmal deutlich mehr rauszuholen, was die FPS angeht, oder in UHD zu spielen.
Genau.
Sorry für den Monolog, aber damit haben wir das aus der Welt direkt.
Ja, macht ja auch Sinn. So, und wenn man jetzt wirklich nicht so großen Wert auf die Hardware legt, gibt es da noch einen richtigen Spar-PC daneben. Da habe ich versucht, nochmal ein paar mehr Euro rauszuholen. Beliebig dann auch austauschbar mit den Komponenten der Empfehlung. Also wenn man jetzt Prozessor, Mainboard, Arbeitsspeicher als Bundle nimmt. Da bin ich dann runter auf die alte AM4-Plattform, die ist immer noch der Budget-Tipp Prozessoren und Mainboards sind günstiger. Auch der alte DDR4-Speicher ist relativ günstig. Und da lohnt sich dann tatsächlich auch der Rückgriff auf 16 GB, wenn es um jeden Euro geht. Und mit einer 6-Kern-CPU, der Ryzen 5 3600, kommt man eigentlich immer noch ganz gut um die Ecke.
Also ich kann es bezeugen, nebenan steht ein PC, der meiner Freundin, da werkelt genau dieser 3600 mit drin und sie hat noch in keinem aktuellen Spiel Probleme damit gehabt, das funktioniert einwandfrei.
Ja, und man muss ja nicht mit maximalen FPS spielen, wenn es dann halt mal nur 100 werden oder wie auch immer, reicht das ja völlig noch aus.
Ja, also es geht ja auch um die Verhältnismäßigkeit zur Grafikkarte. Also was wir jetzt hier ja in diesem System drin haben, in diesem Spiel, ich glaube, wir müssen das jetzt nicht komplett im Detail nochmal ausbreiten, aber was in der Grafikkarte jetzt hier gewählt wurde, es wäre eine RTX 3050, Achtung, 8 GB, oder eine RX 6600, bisschen teurer, 200 Euro dann jetzt, aber auch 8 GB, 3050 bei ungefähr 150 Euro. Das sind dann Grafikkarten, die sind nicht nur günstig, die sind auch billig bezogen auf die Speicherausstattung. Da wird man Kompromisse merken, da wird man auch in Full HD schon Kompromisse in Kauf nehmen müssen. Da wird das, was ich eben zu den anderen Grafikkarten gesagt habe, einfach nicht mehr so gelten. Das ist ein Preisbereich, das ist eine Leistungsklasse, wo ich sogar sagen würde, da sind die Grafikkarten schlechter als der Prozessor, da ist der Prozessor also überhaupt kein Thema. Und das ist aber auch ein Preisbereich oder ein Leistungsbereich vor allem wieder, wo wir, glaube ich, auch einfach aus redaktioneller Perspektive sagen würden, vielleicht besser schauen, ob man die stärkeren gebraucht bekommt, als die hier neu zu kaufen.
Auf jeden Fall, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, ja. Deswegen sind die in der Empfehlung ja auch so hoch gegriffen. Es gibt darunter halt wenig wirklich Vernünftiges. Und wenn ich nicht schon vorher weiß, mir reicht eher wenig oder ich spiele vor allem Indie, ich möchte vor allem Indie-Spiele spielen, dann ist der Gebrauchtkauf da echt eine absolute Empfehlung, weil 154 Euro für eine 3050 oder weiß ich nicht, 160, 180 Euro für eine 3060, da brauche ich eigentlich nicht drüber nachdenken.
Definitiv, definitiv. Also,
oder ich sollte nicht drüber nachdenken.
Also die Empfehlung ist es wirklich, da dann mehr Geld in die Hand zu nehmen oder halt sich auf den Gebrauchtmarkt zu konzentrieren. Das lohnt sich mehr als bei jeder anderen Komponente. Und man wird sich, du hast es gerade gesagt, wenn man nicht nur, ich würde nicht mal sagen Indies, weil auch Indies können inzwischen in der Unreal Engine 5 umgesetzt sein. Aber wenn man nicht wirklich nur die alten, bekannten Spiele, die man eh schon immer gespielt hat, also World of Warcraft oder was auch immer, wenn man nicht nur das spielt, sondern aktuelle Spiele, halbwegs aktuelle Spiele, und damit meine ich Spiele, die innerhalb der letzten 5-6 Jahre rausgekommen sind, dann würde ich da investieren in die Grafikkarte.
Absolut. Und dann lande ich, je nachdem auch wieder, welche Grafikkarte ich nehme, zwischen 500 und 560 Euro. Was dann halt immer noch so ein bisschen extra ginge, ist, wenn ich mich beim Gehäuse irgendwie anders umtun will. Die Optionen gelten für beide Konfigurationen. Und ich müsste dann neben dem reinen Gehäuse immer noch berücksichtigen, dass ich unter Umständen Lüfter brauche. Ja, die sind dann bei den Upgrade-Optionen nicht mehr mit dabei. Unbeleuchtete Arctic-Lüfter, und auch die sind eine Standardempfehlung, leise, vernünftig steuerbar, ja. Mit Daisy-Chain-Anschlüssen, also schön hintereinander klemmen. Kosten dann aber auch nochmal nicht die Welt, sondern als Dreier- oder Vierer-Pack, glaube ich, waren das 25 Euro.
Also ich glaube, mit dieser 500 oder der 560 Euro Variante hier haben wir jetzt Bottom-End ausgelotet. Also das ist quasi das günstigste, das wenigste Geld, das man ausgeben kann, um einen kompromisshaft gaming-tauglichen PC neu zu kaufen, neu zusammenzustellen.
Also vielleicht so formuliert, wenn ich die Sparkonfiguration nehme, eine gebrauchte Grafikkarte draufsetze, ja, dann passt und mir noch ein bisschen Luft fürs Gehäuse lasse, damit das schick wird, dann habe ich einen Rechner, den ich gern benutzen kann für um die 600 Euro. Also den ich gern benutzen möchte, der gut aussieht, den ich mir neben den Fernseher stellen kann, 600 Euro, das geht.
So klingt es auf jeden Fall wieder sehr viel besser, als wie ich es formuliert habe, ja. Okay, dann haben wir den Rechner. Was wir jetzt noch nicht haben, ich habe es eben schon kurz angerissen, sind ja Eingabe- und Ausgabegeräte und die Spiele. Ja.
Vorher sollten wir vielleicht noch den kleinen Schlenker zum Betriebssystem machen. Das ist nämlich jetzt auch nicht so geradlinig, wie es vielleicht noch vor 5 Jahren war.
Das stimmt. Ist ja auch eigentlich wieder das aktuelle Thema, denn Windows 10 sagt ja Tschüss. Also Vorläufig ja. schon mal zumindest.
Genau, und da, also für Windows 10, Quatsch, für Windows 11 brauche ich 110 Euro im Preisvergleich für eine offiziell versiegelte Lizenz vom Händler in der Box. Das ist relativ viel Geld.
Man muss, es gibt, sorry, dass ich jetzt, man muss vielleicht bei dem Thema noch mal mehr als woanders noch mal fragen, hat man denn wirklich gar nichts schon da? Wer schon irgendwie einen älteren Gaming-PC da hat, kann sein Windows eventuell mit umziehen. Wer schon einen älteren PC da hat, kann eventuell schon DDR4-Speicher oder sogar DDR5-Speicher mitnehmen. Oder hat schon ein Mainboard, oder hat schon ein Netzteil, oder hat schon Gehäuse, Peripherie sowieso. Also wir sind ja hier wirklich in einer Situation für diese Beratung hier, wo wir sagen, man hat noch gar nichts da.
Richtig. Nur, wenn ich schon was da habe, dann ist ja die ganze Kalkulation immer eine andere.
Ja.
Habe ich schon Teile von einem PC, dann ist ein neuer PC auch günstiger. Mhm. Also die günstigste Option. Habe ich vielleicht schon eine alte Konsole, eine Xbox One oder eine Series S oder irgendwas, dann kann ich vielleicht auch mich mit dem Game Pass besser anfreunden oder einem Streaming-Dienst, weil ich ja weil ich mir dann die Hardwarekosten komplett spare. Das genau. ist dann wieder eine ganz andere Abwägung.
Also der Vergleich ist hier wirklich nichts zu nichts vorhanden.
Ja. Oder ich brauche einfach alles neu, zumindest bei der Hardware.
Oder ich will einfach alles neu.
Ja. Genau. So, eBay-Angebote jetzt mal ausgeklammert fürs Betriebssystem. Die sind ja fragwürdig von der Legalität. Sind wir bei 110 Euro für eine Lizenz. Und da ist halt mittlerweile die Sache, Steam Deck macht's vor. Valve investiert ganz viel in Linux und Linux ist dann für Spiele mittlerweile auch eine ordentliche Option geworden. Auch für Windows-Spiele, die es gar nicht nativ in Linux gibt. Und dann kann ich auch auf 0 Euro runtergehen, wenn ich mir SteamOS auf den Rechner ziehe. Oder eine Linux-Distribution für Spiele. Ich glaube, Bazite ist aktuell ganz gängig, die dann schon Treiber-Apps für also Steam und Co. mitbringt, um das Ganze zu organisieren. Und ich glaube, Bazite integriert das Ganze auch in den Big-Picture-Modus von Steam, also die zusätzlichen Shop-Angebote, sodass das alles relativ konsolig aussieht. Ja. Bei SteamOS sowieso installieren, starten, sofern ich eine Radeon-Grafikkarte habe, weil den Nvidia-Treiber mit SteamOS ist, glaube ich, nicht ganz so einfach. Und habe dann das, was ich mit der Xbox auch habe, schnell starten, ab in ein übersichtliches Interface, fertig.
Da hat man sich quasi seine eigene Steam-Machine gebastelt.
Richtig. Genau. klar, Multiplayer ist dann, da muss man dann vorher ein bisschen gucken, aber es gibt ja diesen Kompatibilitätslayer Proton und dazu auch diese Proton Database, wo ich vorher gucken kann, was will ich spielen, wie läuft das, mit welchen Einschränkungen muss ich unter Umständen rechnen.
Ja, gut. Also ich meine, ist natürlich das interessante Facette, die ich so in dieser Linux versus Windows Diskussion auch noch nicht gesehen habe, dass man sagt, man wechselt aus Preisgründen, oder was heißt wechselt, man wählt aus preislichen Gründen Linux, denn klar, ist kostenlos. Den Vergleich habe ich zwar auch noch nicht gesehen. Aber
naja, stimmt. Nicht nur. Ja. Also ja, Kostengründe, es ist quelloffen. Ich kann es mir selber konfigurieren,
ja,
muss aber nicht mehr zwingen. Und wenn man sich jetzt die ganze Handheld-Geschichte anguckt, dann ist Linux oder SteamOS da ja tatsächlich eine sehr, sehr gute Alternative zu Windows, die in einigen Bereichen ja auch deutliche Vorteile bietet.
Definitiv. Und man muss auch keine Angst mehr haben, dass da zwei Ausnahmen, dazu komme ich gleich, aber man muss auch keine Angst mehr haben, dass Sachen nicht laufen. Also das ist inzwischen ja alles sowas von plattgetreten für einen schon, dass man den Pfad da, den man gehen muss, nicht mehr suchen muss. Dass man befindet sich da nicht mitten im Dschungel oder so. Und
also, genau, ich muss halt gucken, wenn ich ein ganz bestimmtes Spiel spielen will, unbedingt spielen will, dann muss ich vorher gucken. Wenn ich aber nur mir ein Genre aussuche und sage, ich möchte jetzt ein Strategiespiel spielen, dann gibt es auch mittlerweile das Angebot ja unüberschaubar riesig, dass ich auf jeden Fall was finde,
das, sowieso.
Das unter Linux läuft. Also nicht nur ein Spiel finde, sondern auch eine ganze Auswahl von Spielen.
Also die allermeisten Spiele lassen sich ja über diesen Weg, den du eben schon skizziert hast, über Linux spielen. Es ist natürlich zum einen natürlich eventuell komplizierter, sich das alles zum Laufen zu bringen, als auf Windows. Es ist vielleicht nicht immer so geradlinig, man muss das wollen. Also man wird diese gesparten 110 Euro in anderer Währung, die da wäre Zeit, dann eventuell doch zahlen irgendwann, je nachdem, was man machen möchte. Aber es kann es trotzdem wert sein. Die zwei Ausnahmen, die ich jetzt anreißen wollte, beziehungsweise vielleicht drei Hinweise. Zum einen Raytracing unter Linux ist performance-technisch meistens keine gute Idee. Das wäre die eine Geschichte. Die zweite Geschichte ist, während das in AMD-Grafikkarten unter Linux eigentlich genauso gut performen wie unter Windows, haben Nvidia-Grafikkarten meistens so ein kleines Malus. Es kann sein, dass es dann je nach Spiel so 10-20% schneller läuft. 10-20% sind jetzt nicht kein K.O.-Kriterium, aber Und das andere ist, Spiele, die einen Kernel-Level-Anti-Cheat oder Kopierschutz oder was auch immer voraussetzen, die werden ihr Problem haben auf Linux, will meinen, die laufen da nicht. Also zum Beispiel die Riot Games-Spiele, also League of Legends oder wie heißt denn der Shooter, der Valorant, die würden auf Linux nicht funktionieren.
Ja, da muss man eben vorher gucken, was man möchte und wo die eigenen Bedürfnisse sind. Da sind wir aber auch wieder tatsächlich bei dem Thema, das du angesprochen hast. Wer sparen will, investiert immer zumindest ein bisschen Zeit, entweder um sich zu informieren, um sich selbst ein bisschen einzuarbeiten oder zu recherchieren. Das ist ja bei dem beim Gaming-PC auch nicht anders. Ich muss die Hardware raussuchen, ich muss sie zusammenbauen oder ich kann mir das alles sparen, eventuell eine Konsole kaufen, die ein bisschen teurer ist. Dann bezahle ich da entweder für die Hardware oder für das geschlossene Ökosystem, wo ich viel weniger Möglichkeiten habe.
Das Raussuchen hast du oder haben du und die Community ja netterweise für alle geneigten Neukäufer übernommen.
Na gut, ich muss mich ja trotzdem immer noch informieren, ja. Mir darüber klar werden, was ich eigentlich will, wo meine Prioritäten liegen und mich da durchwursteln, weil es sind ja Optionen. Das ist ja wieder so ein ganzes Spektrum von Möglichkeiten und eine Entscheidung treffen ist ja durchaus auch Arbeit und Anstrengen, während ich bei der Konsole ja gar nichts entscheiden muss. Ich kaufe das Ding, da muss ich nur gucken, reicht mir die Series S mit der schlechten Grafik, weil ich nicht viel spiele, oder möchte ich die Series X? Und das ist dann die einzige Entscheidung, die ich treffen kann.
Und eventuell noch welches Abo man abschließt oder was auch immer, aber ich bin da bei dir, also ich gebe dir da recht, man muss das wollen. Also zu sagen, hey, du möchtest dir eigentlich eine Konsole kaufen, wie wäre es stattdessen mit hier einem selbstgebauten Gaming-PC und Linux? Das ist ein furchtbarer Ratschlag für die meisten Mainstream-Gamer, man muss es wollen.
Ja, und ich will das tatsächlich auch nicht schlecht reden. Also man muss ja ständig Entscheidungen treffen, sich informieren, recherchieren, sich über Dinge klar werden, im Alltag auch. Und da ist das Angebot, das zu entlasten, wenn jemand sagt, hier, fertige Konsole, spielen, da Game Pass Abo, nichts weitermachen, einfach runterladen, das hat ja durchaus einen Wert.
Ja.
Also es ist durchaus ja auch ein attraktives Angebot.
Was sehr schwierig ist, dann wieder zu quantifizieren in Euros. Ne? Muss dann halt jeder.
Ja, genau, eine individuelle Abwägung. Ist es mir das dann wert mit den Kosten und den Nachteilen und den Bedingungen? Aber es ist ja an sich, hat das ja schon einen Platz am Markt. Es ist ja nicht so, als wäre das die größte Abzocke ever.
Nee. Also wie gesagt, wir wollen hier keine Konsolen-PC-Debatte aufmachen. Es hat beides seine Daseinsberechtigung. Wir haben auch beide, glaube ich, einen PC und eine Konsole, ne? Ich weiß nicht, ob du eine Xbox hast.
Einen PC, ja. genau. Aber ja. Und das Steam Deck, weil Linux ja auch irgendwie einen Platz hat.
Ah ja. Du bist also plattformagnostisch unterwegs. Also wenn jemand unabhängige, unparteiische Ratschläge geben kann, dann bist es du.
Garantiert.
okay.
So.
Peripherie.
Nächster Punkt.
Eingabegerät genau, nächster Punkt und der Entscheidung.
So. Man kann das relativ schnell, man kann relativ schnell durchgehen. Bei Peripherie, insbesondere Tastaturen und Mäusen, scheint es sich tatsächlich zu lohnen, einen Durchschnitt zu kaufen. Also weg von der besten Tastatur, hin zu Produkten, die völlig grau sind. Cooler Master, NZXT, diese Tastaturen, die schon bei Erscheinen, wo man sich bei Erscheinen gefragt hat, wer zum Teufel will die für 120 € oder 150 € kaufen, wenn ich auch ein besseres Produkt kriegen kann für das gleiche Geld, weil die die nichts Besonderes haben, die nichts tun, um sich aus der Masse abzuheben. Die sind nämlich nach 3-4 Jahren im Lagerabverkauf richtig, richtig billig. Und du lachst, aber.
Nee, ich lache, weil das quasi schon vorgreift auf das, was wir gleich bei den Spielen besprechen werden. Aber nein, du hast natürlich recht. Also die Produkte sind ja nicht schlechter geworden. Ne? Also wenn ich mir Gaming-Mäuse von vor 5 Jahren anschaue, dann sind die im Endeffekt bis auf ein paar Schmankerl genauso gut wie die heute. Und bei den Tastaturen ist es ja noch viel mehr so der Fall.
Ich habe ja die NZXT Lift 2 als Maus-Empfehlung verlinkt. Die gab es dann plötzlich mal für 20 Euro. Und dafür kriegst du, glaube ich, einen relativ guten Sensor, der mit der Firmware jetzt nicht perfekt ist, aber es ist halt immer noch ein High-End-Sensor in einer vernünftigen Form.
Ja.
Also für 20 Euro kann man schon machen. Dafür brauche ich keine China-Maus kaufen. Dafür brauche ich dann auch keine Budget-Maus von Logitech kaufen. Ich muss halt nur ein bisschen gucken, was gerade in welchen Preisbereichen zu finden ist, im Abverkauf beziehungsweise in Sale-Aktionen und was normalerweise mehr kostet.
Ja, ich muss da jetzt leider anmerken, dass die aktuell wieder 40 Euro kostet.
Ja, ärgerlich. Aber deswegen stand sie ja auch nur als Alternative drin. Die normalen Optionen kriegt man halt regulär für die, also da sind die regulären Preise drin. Deswegen ist diese Option, wie gesagt, Zeit investieren, besseres Produkt kriegen als Option ist halt im Artikel genannt.
Du sagst es.
So. Und auch bei der Tastatur, ich brauche ja gar nichts Großes, um spielen zu können. Ich glaube, das große Budget Roundup für billige Tastaturen unter 15 Euro ist, ja, mittlerweile 12 Jahre alt und eine Empfehlung hat sich nichts geändert. Die Logitech K120, ganz einfache, flache, relativ leise Tastatur. Da kann man für 9 Euro halt mitarbeiten und
das,
mitspielen.
Das sieht dann auch ungefähr so aus wie die Tastaturen, die man vielleicht irgendwie vom Schularbeitsplatz oder vom Office-Arbeitsplatz oder was auch immer kennt. Also es ist halt eine ganz normale Tastatur. Da ist absolut nichts Spezial dran.
Genau.
Das kostet es dann halt
einfache,
auch.
Einfache Technik. Man kann jetzt minimal nur zwei Tasten gleichzeitig drücken, aber das hat uns beim Spielen, wir sind ja jetzt auch schon älter, vor 20 Jahren auch nicht interessiert, ne, gab es nichts anderes.
Es ist halt auch die 10-Euro-Variante und dann hast du ja für 35 Euro eine hingeschrieben, die in jeder Dimension merklich besser ist.
Richtig, die ist dann auch beleuchtet, die hat einen Drehregler, die ist kompakter. Oder wenn ich richtig luxuriös unterwegs sein will, auch wieder ein Charkun-Produkt, die SGK50, in verschiedenen Layouts gibt es ab 60 Euro. Die ist dann, hat gute Tasten, ist leise, quelloffene Firmware. Das heißt, ich kann jede Taste auch auf der FN-Ebene völlig frei belegen. Kann man dann einfach bedenkenlos kaufen und nie wieder drüber nachdenken.
Und das waren jetzt beides für 35 und für 60 Euro die Varianten. Die waren jetzt beides mechanische Tastaturen. Ne? Also,
genau. Ja.
Es ist ein Sprung, es ist ein Quantensprung von dem 10-Euro-Produkt ausgehend.
Richtig. Also auch so, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis noch voll da ist und dass man jetzt nicht übertrieben schon im Luxussegment für kleine Zuwächse richtig viel mehr Geld bezahlt. Also die Sprünge jeweils lohnen sich schon noch.
Ja, ja, definitiv.
Wenn es mir das wert ist, muss ich halt wieder selber entscheiden, was brauche ich eigentlich und wie viel Geld bin ich gerade bereit zu investieren.
Aber auch das ist ja wieder eine Geschichte. Man kann sich ja das 10-Euro-Produkt kaufen und ein Jahr später das 60-Euro-Produkt. Also das ist ja den USB-Stecker abzuziehen und anzustecken. Also der Upgrade-Aufwand ist hier ja null.
Genau. So, und da bin ich dann ganz gut aufgestellt. Und ich kann es auch beliebig kombinieren. Günstige Tastatur, teurere Maus. Muss ich halt gucken. Beim Gamepad gibt es tatsächlich, weiß ich nicht, ein bisschen weniger Sparmöglichkeiten.
Also man kann auf das Gamepad verzichten, wenn man sagt, man spielt über Tastatur und Maus. Das geht natürlich, ne? Aber
klar, ich habe es jetzt mit aufgenommen, weil wenn ich eine Xbox Series X kaufe, dann ist halt eins dabei.
Ja.
Und dann, der Fairness halber, muss es dann auch irgendwie schon in der Preiskalkulation mit drin sein.
Gut, man könnte,
den PC,
man könnte es hier halt über Maus und Tastatur substituieren. Also,
klar. Also, klar, wenn ich das nicht brauche, kaufe ich es halt einfach nicht und freue mich über das gesparte Geld. Maus und Tastatur brauche ich aber auf jeden Fall, weil ich muss ja irgendwie Windows aufspielen, das Ganze einmal konfigurieren.
Ja.
Also wenn ich die nicht noch irgendwie habe, wenn ich normal nur mit dem Gamepad spielen will, klar, kann ich mir auch irgendwie so ein Set für 2,50 Euro bei, weiß ich nicht, Teddy oder so kaufen.
Oh Gott.
Ja gut, das fackelt mir die Bude nicht ab und das kriegt auch irgendwie Signale an den PC.
Widerruf binnen 14 Tagen, um den Windows-PC einzurichten. Danach brauche ich die Maus nicht mehr. Ja.
Und also, wenn ich sie nur ein paar Mal anfasse, brauche ich mir auch nicht drüber Gedanken machen, ob das CE-Logo wirklich das Originale ist.
Okay, Gamepad. Was hast du rausgesucht?
So, die günstigste Option für den Spar-PC. Kabel gebunden. Dafür kriege ich Hall Effect Sticks. Das heißt, kein Stick Drift. Die sollten relativ langlebig sein. Unbekannter Hersteller, aber ungefähr 50 Euro und ich bin fertig. Will ich es kabellos? 8BitDO, dieser Retro-Hersteller, hat ein Wireless Gamepad für 30 Euro. Kabellos mit Empfänger. Ist allerdings nicht die Xbox Gamepad Form und die ist relativ beliebt. Die liegt meist gut in der Hand. Fühlen sich viele mit wohl.
No.
Aber ausprobieren, gucken, vielleicht taugt es. Das ist dann aber wieder so, womit fühle ich mich individuell wohl. Für 30 Euro kann man aber, denke ich, auch nichts mit falsch machen. Plus, das gibt es in bunten Farben, wenn ich Wert darauf lege. Und die Standard-Premium-Empfehlung ist tatsächlich das normale Xbox Series X Wireless Gamepad für 50 Euro plus den Wireless Adapter. Der ist noch ein bisschen besser als Bluetooth, weniger Latenz und ich glaube, er kann auch mehrere Gamepads koppeln. Das geht über Bluetooth, meine ich nicht.
Ach, der kostet 22 Euro für diesen Adapter, ist wild, aber ja.
Ja, also teilweise auch 30, das schwankt ein bisschen. Und man, also Preisvergleich ist die eine Sache. Ich habe dann über Google geguckt. Man muss auch gucken, dass man den Originalen kriegt und nicht den nachgebauten. Das ist ein bisschen blöd. Und ich meine, aktuell wird er auch von Microsoft nicht produziert. Auch wild, wenn man sich anschaut, dass der Konzern ja weg vom Xbox-Hardware-System und mehr zum Ökosystem oder zur Gaming-Plattform will. Keine, also ja, aber das ist halt Microsoft. Die insgesamt 75 Euro sind dann halt schon die Premium-Version.
Alternativ kann man natürlich statt des Adapters einen 2 oder 3 Meter USB-Kabel holen. Also.
Klar. Ja, das liegt dann bei 10 Euro. Damit ist man dann tatsächlich auch richtig gut aufgestellt. Ich habe ja die ganzen Elite-Controller getestet. Die sind nicht unbedingt immer ein Upgrade, sondern mehr so ein Side-Grade, weil die meist schwerer sind. Und für 200 Euro ist das Standard-Pad halt preis-leistungsmäßig einfach um Längen vorn.
Ja, ja.
Also man braucht diese Luxus-Dinger nicht. Die sind also meiner Erfahrung nach mehr fürs gute Gefühl als für irgendwelche tatsächlichen Vorteile.
Ja gut, also ich meine, du hast es schon gesagt, sie sind halt Luxus.
Ja, absolut. Und vielleicht, also vielleicht bringen sie für 1% der Spieler Vorteile, die jetzt wirklich in irgendwelchen Ligen spielen, wo es um Geld geht und wie auch immer, aber im Normalfall kann man sich beruhigt sparen.
Wir waren ja auch eben bei den 20 und 40 Euro Mäusen und nicht den 180 Euro Mäusen insofern.
Ja.
Monitor, Bildschirm. Das war, glaube ich, in den Kommentaren auch so ein kleiner Punkt, den Leute angesprochen haben. Du empfiehlst hier schon für den Spar-PC ein WQHD-Display, was wieder zu dem passt, was ich eben in den Grafikkarten ja schon gesagt habe.
Ja, also gut, vorweggeschickt muss man auch sagen, die Monitore sind gar nicht zwingend erforderlich. Die stehen nämlich unter der Summenkalkulation als Option, falls ich keinen habe, aber einen möchte. Auch wieder im Sinne eines fairen Vergleichs bei der Xbox kriege ich ja auch keinen Monitor in die Kalkulation oben oder keinen Fernseher. WQHD deshalb einfach, um zu gucken, muss ich verzichten. 1080p ist ja schon unterste Kante von zeitgemäß 2025.
Ja, das ist Low End. Also das ist, würde das auch nicht mehr als Budget bezeichnen, sondern als Low End.
Genau, und deswegen habe ich da schon 1440p genommen mit 120 Hertz. Auch da, 120 Hertz ist vielleicht schon ein bisschen Luxus, aber die Hardware, je nach Spiel, kann das an sich schon und das ist nett zu haben. Und es geht ja nicht darum, möglichst jeden Euro zu sparen, sondern was zu nehmen, was man dann auch gern benutzen möchte oder was man seinen Freunden, Bekannten ja auch mal empfehlen würde. Und da wäre ich
definitiv.
Dann, so, und da hätte ich schon gesagt, 2025, 1440p, auch für Office schön, 120 Hertz mitnehmen.
Also die 120 Hertz, die bringen einem auch was, selbst wenn man keine 120 FPS erreicht. Also können wir vielleicht, soll jetzt keine Monitorfolge hier raus werden, aber diese paar Weisheiten vielleicht noch mitgegeben, auch wenn ich nur 50, 60 FPS erreiche, sieht das auf einem 120 Hertz Panel besser aus. Es sieht besser aus, wenn ich einfach nur die Maus bewege oder auf dem Desktop ein Fenster umherschiebe. Mit 1440p kann ich Schrift lesen, die kleiner ist, ohne Kopfweh zu kriegen, anders als auf Full HD. Und in Spielen ist es auch ein riesiger Schritt. Man muss fast schon sagen, dass die aktuellen Spiele teilweise so hochauflösend sind, nicht nur in ihren Texturen, sondern auch in ihren Details, dass Full-HD-Panels das gar nicht mehr sinnvoll darstellen können. Also wo man fast schon sagen würde, du spar besser bei der Grafikkarte als beim Bildschirm. Also bevor du hingehst und dir ein Full-HD-Panel kaufst, spar bei der Grafikkarte. Man sollte bei nichts sparen bei einem Gaming-PC, außer also die Grafikkarte sollte ja eigentlich immer das sein, wo man in die Vollen geht, soweit das Budget es ausreizt. Aber bevor man Full-HD kauft, sollte man wirklich auch da sparen. Also das würde ich nicht mehr machen.
Ja, schon. Es ist, also die Community hat es angemerkt, dass es ja auch 1080p-Displays gibt. Ich habe die deshalb als Spartipp nachträglich noch reingeschrieben. Es macht dann schon Sinn, wenn ich unbedingt einen Monitor noch brauche, habe aber nicht mehr viel Geld übrig oder legt die Priorität anders, dass ich dann da runtergehe, aber
für eigentlich den zweiten Bildschirm kann man es machen.
Ja, gut, aber für, also ab 120 Euro für die, für einen 27 Zoll Monitor mit den Spezifikationen.
Würde ich auch nicht mal als zweiten Bildschirm machen. Komm, ist raus.
Ja, nee. Also 1440p, 120 Hertz, das passt schon,
ja,
denke
ja,
ich.
Ja, ja.
Empfehlung ist dann ein Modell mit besserem Panel, das dann bei der Bildqualität gesichert gute Qualität bietet. Ich glaube, das hat dann schon Mikro- oder Mini-LEDs für die Hintergrundbeleuchtung. 270 Euro ist jetzt aber auch nicht. Also ist auch noch vertretbar und passt dann irgendwie im Verhältnis zu der übrigen Hardware.
Ja, wir sind wieder bei 27 Zoll, wieder bei WQHD, haben dann 180 Hertz sogar statt 120.
Und das, wo das menschliche Auge nicht mehr als 24
nein,
sehen kann.
Nein, jetzt hast du es gesagt.
Doch, das hat er jetzt wirklich gesagt, Fabian. So. Also, vernünftige Optionen. Ich habe aber auch einfach die Möglichkeit, den PC an dem gleichen Fernseher zu hängen wie die Konsole und kann mir das Ganze dann komplett sparen.
Ja, das geht.
Oder die Konsole auch an einen Monitor, das ist ja mittlerweile völlig austauschbar.
Definitiv. Oder an beides. Ich denke, es ist halt gerade bei der Peripherie dann wieder umso mehr die Frage, woher kommt man denn? Also wenn man halt eh schon ein Homeoffice vielleicht hat, dann wird man die Sachen halt da haben. Wenn man das nicht hat, aber ein Heimkino hat, dann ja, wird man vielleicht eher in die andere Richtung, also Konsole getrieben. Da muss man halt schauen, woher man kommt. Aber du hast es gerade schon angesprochen, das eine geht mit dem anderen eigentlich genauso gut. Also man kann auch die Steam-Maschinen und dann die selbstgebaute Steam-Maschine und dann Fernseher klatschen und hat dann da halt seine Konsole, ja, die noch mehr kann als die Konsole.
Oder wenn ich schon einen Monitor einfach da stehen habe, 60 Hertz, irgendein Panel, dann kann ich ja auch den einfach nehmen. Damit spiele ich ja nicht per se schlechter.
Nee, also zumindest mal nehmen, bis man sich immer was anderes gesucht hat. Ne? Also das spricht nichts dagegen.
Also ja, wir haben ja auch alle mit 60 Hertz Displays ewig lange gespielt und sind nicht davon gestorben. Wir sind auch nicht, uns ist nicht schwindelig geworden. Das geht ja alles auch völlig klar.
Ja, ja.
Also es ist halt, wenn ich es neu kaufe, dann kann ich es mittlerweile mitnehmen. Es ist halt schon ein bisschen netter, aber es ist jetzt nicht so das zwingende Wow, nie wieder ohne Erlebnis.
Also, das ist auch wieder eine, häufig. Nee, das ist eine richtige, das ist noch eine wichtige Anmerkung, weil das sonst bei Full HD auch wieder schnell kommt. Also wir wollen nicht sagen, was, ihr habt noch einen Full HD Bildschirm, wie könnt ihr, schmeißt das Teil sofort weg. Nein, Blödsinn. Es geht nur darum, wenn man neu kauft, dann sollte man halt so kaufen, dass es nicht nur jetzt noch passt, sondern dass es vielleicht auch noch in 5 Jahren passt. Und das sehe ich mit Full HD einfach überhaupt nicht mehr gegeben.
Genau. Also etwas, das ganze Ziel war ja immer zu sagen, wenn ich was kaufe, dann auch so, dass ich ein bisschen länger Spaß dran habe, ja, und dass ich jetzt nicht übertrieben verzichten muss. Also nicht nur, also das Äquivalent wäre, ich muss mich nicht eine Woche lang von Nudeln ernähren, sondern ja, nur weil es billig ist, sondern ich kann Spaß damit haben.
Bei mir gibt es heute Abend Nudeln.
Toll, Fabian, jetzt habe ich Hunger. Vielleicht sollten wir einfach zum Headset kommen.
Ach, das ist da auch noch drin. Ja, ich sehe es gerade.
Das habe ich auch noch
drin. Aber da stehen gar keine Preise.
Überaus nachlässig. Los geht's mit 40 Euro mit dem SPC Gear Viro Infra. Ist so eine Budget-Empfehlung. Ich habe mich extra mit unserem Headset-Experten ausgetauscht und um Empfehlungen gebeten. Und es bleibt dabei, Gaming-Headsets sind alle Schrott. Das ist so ein bisschen zugespitzt, seine Aussage. Für das Geld, was die kosten, gibt es viel bessere Sachen. Qualitativ sind die immer Preisklassen niedriger, lohnt bedingt. Ich habe es jetzt in der absoluten Sparkonfiguration mit drin, weil es halt Mikrofon und Kopfhörer in einem ist. Da muss man nicht, also das heißt jeden Euro sparen, aber da muss man dann auch nicht groß drüber nachdenken. Ich denke, dafür kann man mit einem Headset leben. Wenn es ein bisschen teurer sein darf, habe ich ein Standmikrofon für 25 Euro und Kopfhörer für 40 mit drin. Beides sind so, also waren gängige Empfehlungen, vor allem die Superlux-Kopfhörer sollen ein richtig gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Da hat man dann die 40 Euro auch nur für die Kopfhörer, nur für den Klang und kriegt, glaube ich, ein ganz ordentliches Ergebnis mit raus. Wenn man ein bisschen mehr investieren will, auch da, also Kopfhörer für 90 Euro, falls man besonders viel Wert auf Klang legt. Audio-Technica ist auch häufig eine Empfehlung viel Gegenwert für relativ wenig Geld.
Ja, dem würde ich mich
Oder,
anschließen. Also all dem, was du
genau,
jetzt.
oder falls ich noch andere Kopfhörer habe, und das ist im Smartphone-Zeitalter ja sowieso gängig, Bluetooth-Kopfhörer, wie auch immer, kann ich die auch einfach übernehmen.
Ja, also Bluetooth-Kopfhörer kann teilweise latenztechnisch ein Thema sein. Aber je nachdem, was man spielt, oder wenn es nur für den Übergang ist, reicht das aus, klar.
Ja. Oder ich habe auch noch irgendwie Kopfhörer von einer Stereoanlage von früher, oder weil ich gern Musik höre, dann brauche ich bloß noch ein Mikrofon.
Ich weiß gar nicht, also wir reden jetzt natürlich davon, dass man das Mikrofon braucht. Jemand, der sagt, er spielt ohnehin nur alleine Singleplayer, der braucht eventuell nicht einmal das Mikrofon.
Ja,
Und
richtig.
dann kann man sich die
Stimmt,
Frage
das kommt auch noch.
stellen, hat der Fernseher, hat der Monitor nicht sogar Lautsprecher? Also wenn man es ganz hart haben möchte, dann kann man die Kategorie quasi einfach wegstreichen. Würde ich nicht empfehlen, aber könnte man mal.
Beim Fernseher gehe ich vielleicht noch mit. Das kann klappen. Aber beim Monitor, zeigt mir einen mit guten Lautsprechern. Das
Nee,
ist da tatsächlich. Also da würde ich, wo wir beim Thema sind, Spaß mit den Sachen haben, würde ich schon
das
irgendwie
stimmt, ja, das
empfehlen,
stimmt.
Lautsprecher oder Kopfhörer daneben zu stellen. Das ist sonst ganz, ganz.
Also, wenn jemand nur Idle Games spielt, ich weiß ja nicht. Nee, also, wird ja absurd. Nee,
Ja.
was ich meinte, du kannst die Lautsprecher verwenden, bis du dir was anderes gekauft hast. Du musst es nicht sofort mit dem PC kaufen, aber man sollte sich schon einen Kopfhörer holen, ja, klar.
Ja, also, aber auch da als Gegenentwurf zu diesen 400 € Gaming-Headsets, Asus, ROG oder was es sonst noch gibt, es muss nicht so teuer sein und es kann trotzdem gut sein. Und das ist tatsächlich, das zeigen unsere Headset-Tests, glaube ich, seit Jahren, es ist dann ja tatsächlich auch gut. Ich glaube, unter diesen Asus-Headset-Tests stand immer, ja, 300 € schön und gut, aber für 100 € Kopfhörer kriege ich irgendwie das Gleiche, wenn nicht sogar mehr.
Und beim Mikrofon sowieso. Ja, also es ist,
Ja.
man wird viele Beispiele finden, wo man ein Drittel des Geldes ausgibt und damit eine bessere Qualität sowohl für Ausgabe als auch Eingabe hat, wenn man sich Mikrofon und Kopfhörer einzeln kauft.
Genau. So, und insofern ist das hier auch nur mehr als Denkanstoß zu verstehen.
So, Spiele. Da konnte man ja jetzt einfach hingehen und den Game Pass PC, der jetzt 15 € kostet, abonnieren, oder?
Auf dem PC kann ich das. Und dann kriege ich, glaube ich, ich weiß gar nicht, hast du es noch offen, mit Ausnahme von Call of Duty, alle neuen Spiele auch sofort zu Release?
Auf dem PC ist es auf jeden Fall ein deutlich besseres Angebot als auf der Konsole, aber das ist ja der Hebel, über den wir jetzt auch sprechen werden. Man hat auf dem PC eben Alternativen zu Microsofts Konsolenmodell, weswegen Microsoft auch hier auf dem PC ein bisschen kompetitiver unterwegs sein muss mit der Bepreisung und das werden wir schamlos ausnutzen. Aber ja, so ist es. Also ich glaube, Call of Duty ist ja jetzt raus. Das wird wahrscheinlich ein Präzedenzfall sein, den sie nochmal ziehen werden, aber ja.
Ja, es muss halt irgendwie lukrativer werden bei Microsoft. Und das merkt man ja auf allen Ebenen. Spiele, Studios geschlossen, Game Pass Preiserhöhung, Konsole Preiserhöhung. Da knirscht es so ein bisschen. Oder es deutet sich an, dass das Ende des Wachstums erreicht ist an
Nein.
Neukunden. Ist es nie. Ist es nie, aber vielleicht doch irgendwie schon, auch wenn man das so nicht sagt. Das spricht ja auch irgendwie daraus, und dass man jetzt versucht, da die Gewinne zu maximieren. Was aber auch zeigt, dass das Angebot nicht unendlich attraktiv ist. Und das erklärt sich aus dem, was wir da zusammengestellt haben.
Ja, also das war jetzt auch nur ein suffisanter Einstieg mit dem 15-Euro-Abo. Kann man machen. Ich sehe das auf dem PC immer noch mehr als so ein, ich möchte ein neues Spiel spielen. Ich weiß, dass ich es nicht länger spielen werde als ein paar Wochen und ich habe keine Lust, den Vollpreis zu bezahlen. Und ich werde es danach nie wieder spielen wollen. Ding. Ja, also dann kann man hingehen und sagen, so, ich kaufe mir jetzt den Game Pass für einen Monat 15 €, spare mir damit dann halt 45 € oder 55 €, 65 € im Vergleich zum Neupreis des Spiels und hab's dann eine Woche und wenn ich es dann irgendwann ein Jahr später doch nochmal spielen will, dann ist es im Zweifelsfall so viel günstiger geworden, dass ich trotzdem keinen Verlust gemacht habe. So kann man
Ja,
das
genau.
noch
Also
handhaben.
für dieses eine Szenario, neues Call of Duty kommt raus, und ich habe gerade geguckt, das ist tatsächlich ab Day One im Game Pass immer noch drin, auf dem PC, in allen anderen, ansonsten auf der Konsole nur im Ultimate. wie alle neuen Spiele jetzt von Microsoft, dann lohnt sich das. 15 Euro, das einen Monat spielen oder von mir aus 2 Monate, fertig. Klar, um mitreden zu können, gutes Angebot.
Solange man es dann halt nicht monatlich macht, weil monatlich ein Spiel rauskommt, wo das...
Ja, genau. Aber so insgesamt ist das Angebot halt dann... Also es ist mit den üblichen Nachteilen verbunden. Ich bin auf einen Anbieter festgelegt und dessen Spielerportfolio. Und man kann jetzt ja durchaus sagen, dass Microsoft ja schon versucht hat zu diversifizieren. Aktuell geht es aber wieder in die andere Richtung. Weniger Indie-Spiele, weniger interessante Konzepte, mehr Bewährtes. Das hat man bei Bethesda ja gesehen. Konzentrieren auf große Marken. Weg mit den Experimenten. Studios. Ja, genau. Starfield. Ja, auch Outer Worlds 2 jetzt. Die Rezensionen sagen, ist ein gutes Spiel. Besser als der Vorgänger, aber es macht jetzt auch nichts fundamental anders. Sprich, es ist eine relativ sichere Sache, dass das gut wird. Es wird aber auch nicht überragend.
Ah, gut, oder, ich würde jetzt zynisch sagen, es hat irgendwer irgendwas anderes erwartet. Aber ja, nee, das stimmt schon.
Also, das sind so sichere Hits, ob man die kalkulierbar sind. Tango Softworks, die mit diesem Audio-Soundspiel, ich habe gerade den Namen vergessen.
Oh, ich weiß, was du meinst, aber mir fällt es gerade auch nicht ein, Scheiß.
Ja, genau. Die sind geschlossen worden. Also Konsolidierung und die großen Marken und Konzepte. Fallout wird ausgebaut, die Elder Scrolls wird ausgebaut und das ist es dann. Id Software macht Doom und Activision Call of Duty.
Ja.
Und damit muss man dann halt auch schon zurechtkommen. Plus die Tatsache, dass ja Spiele ins Angebot kommen können und rausfliegen ohne große Vorwarnung.
Beim Game Pass meinst du jetzt definitiv.
Ja, beim Game Pass, also, genau. Wie bei allen Abos. Und auch damit muss ich mich anfreunden können. Titelauswahl, Game Pass, PC, Hunderte, Ultimate aus über 400. Klar. Aber wenn ich ein bisschen geduldig bin, dann sind wir wieder bei Zeit, und an der richtigen Stelle gucke, dann kann ich aus quasi hunderttausenden Spielen auswählen für 27 Euro und genau die 2, 3 oder auch 10 kaufen, die ich unbedingt haben will, die ich interessant finde.
Ja, also es ist, ich meine, ich habe es ja schon gesagt, ich persönlich würde den Game Pass nicht fortlaufend abonniert lassen. Aber das ist, und wenn stattdessen so machen, wie eben skizziert, dass man konkret für bestimmte Spiele eventuell mal den Monat bucht. Aber das ist dann natürlich auch teilweise eine Frage, wie viele neue Spiele spielt man denn im Jahr? Denn dieses Game Pass-Abo, wenn wir diese 15 Euro jetzt auf 12 Monate hochziehen, sind wir, glaube ich, bei 180 Euro oder was? Was kriege ich denn für 180 Euro an Spielen, wenn ich einzeln kaufe? Und ja, wenn ich Vollpreistitel mir anschaue, zu Release und diesen vollen Preis auch zahle, dann klappt das nicht mal für 3. Wenn ich aber sage, ich schaue mal im Steam Sale oder im GOG Sale oder Epic Games Sale oder was auch immer, nach Spielen, die vielleicht schon 3, 4, 5 Jahre alt sind, vielleicht auch 10. Ja, The Witcher 3 ist 10 Jahre alt geworden. Ich schaue nach solchen Spielen. Spiele, die 90% positiv, 95% positiv bewertet sind, die also inhaltlich super qualitativ sind, wo ich mich nicht darauf verlassen würde, dass das neue Spiel, das gerade rauskommt, das ich für 60 Euro, 70 Euro, 80 Euro vorbestellt habe, dass das wirklich gut ist. Spiele, wo ich weiß, dass sie wirklich gut sind. Wie viele Spiele kriege ich dann für 180 Euro im Jahr? Ich würde behaupten, definitiv mehr, als man spielen kann.
Richtig. Und da sind wir halt auch wieder beim Faktor Zeit. Wenn ich damit einverstanden bin, nicht jedem Hype hinterherzulaufen oder einfach mal 2 Jahre zurückzugehen in der Zeit, dann ist da ein massiver Preisverfall. Der ist tatsächlich schon richtig krass. Den Publisher dann ja auch selber herbeiführen.
Ja.
Weil sie ständig neue Spiele veröffentlichen, weil sie auf der freien PC-Plattform ja auch in Konkurrenz der untereinander stehen, Konkurrenz der Shops. Da ist ja letztlich quasi wilder Dschungel der Konkurrenz. Jeder frisst jeden.
Genau, also.
Und gewissermaßen auch mit ihrer Monokultur dafür sorgen, dass sie sich selber Konkurrenz machen. Ich brauche ja gar kein neues Assassin's Creed, wenn das nur 10% anders ist als das vorherige. Ich habe das im Artikel etwas netter formuliert. Aber letztlich, warum soll ich Far Cry 7 spielen, wenn ich auch 6 spielen kann oder 5 oder 4 oder 3 sogar?
Gibt es Far Cry 7? Habe ich das verpasst?
Demnächst, glaube ich. Echt? Das ist noch nicht raus, aber es wird entwickelt. Oh. Also,
ja gut, davon war es zu.
Und wo man dann vielleicht auch feststellt, dass Far Cry 3 sogar noch irgendwie das Beste war aus der ganzen Serie.
Gut, nee, also gerade bei den Ubisoft-Spielen ist es natürlich super austauschbar. Da kannst du ein 10 Jahre älteres nehmen und es spielt sich genauso wie das aktuelle. Das stimmt schon. So, aber
ja, genau. Damit schaufeln die sich ja schon ihr eigenes Grab bei den großen Marken.
Ja.
Natürlich muss das Alte dann günstiger sein.
Du hast hier eine kleine Liste gemacht. Du hast einfach Steam geöffnet. Du hast einen Screenshot hier gepackt von irgendeinem Sale. Ich weiß gar nicht, ob war das der große Herbst-Sale oder der große, ich weiß es gar nicht genau.
Der große Herbst-Sale.
Und da hast du dir ein paar Angebote rausgegriffen, um nur jetzt mal hier welche zu nennen. Ich habe The Witcher 3 eben schon angesprochen. Die Complete Edition, die gibt es schon seit Jahren in Sales immer wieder für 10 Euro. Was man da bekommt, das sind wahrscheinlich 150 bis 200 Stunden, wenn man das komplett durchspielt, Gaming auf höchstem Niveau. Ich würde sagen, das Spiel, man merkt ihm sein Alter inzwischen an, aber es gab halt grafisch ja durchaus einige Updates mit dieser Next-Gen-Version. Man hat ja ohnehin nicht die neueste Grafikkarte mit den PCs, die wir eben besprochen haben. Das sieht immer noch einwandfrei aus und es spielt sich auch immer noch einwandfrei. Das ist eigentlich eine Untertreibung, es ist eines der besten Spiele des Jahrzehnts gewesen, so. 10 Euro.
Ja, richtig.
Dann hast du hier die komplette Tomb Raider Trilogie. Das sind ja 3 Spiele, diese neuen 3 Tomb Raiders. 10 Euro. Richtig. Red Dead Redemption.
Die sehen auch, sehen auch immer noch gut aus und spielerisch. Ich meine, klar, die sind relativ linear, aber die sind spielerisch auch immer noch völlig okay.
Man bekommt ja genau das, was man erwarten kann und will, wenn man sich so ein Spiel kauft. So. Und dann hast du Red Dead Redemption 2. Auch ein riesiges Ding. Wahrscheinlich die qualitativste, also wenn man AAA-Standards anlegt, wenn man Detailgrad anlegt, wahrscheinlich die qualitativste Gaming-Produktion, die die Welt bisher gesehen hat. 15 Euro. Du kriegst...
Ja, und ich habe dann auch mal, ich habe versucht, einen Querschnitt abzubilden. Verschiedene Genres, verschiedene, also auch von der Qualität her. Red Dead Redemption 2, AAA ganz vorne. Das God of War, also das Reboot, 20 Euro. Und das bietet dir auch 50 bis 80 Stunden richtig, richtig gute Unterhaltung. Strategiespiele, Iron Harvest, 6 Euro. Age of Empires, 4, 14 Euro. Und ich glaube, da sind sogar schon ein, zwei DLCs mit dabei. Möchte ich mehr Richtung Taktik gehen, Desperados 3, 4 Euro.
Civ 6 oder, kriegst du, glaube ich, geschenkt inzwischen. Also mehr oder minder.
Ja, das stimmt. Das war schon mehrfach kostenlos beim Epic Games Store. War auch noch ein guter Hinweis aus der Community. Wenn ich jede Woche gucke, was es bei Epic kostenlos gibt, zahle ich sogar gar nichts.
Ist auch so eine Art Abo. Ist halt nur ein kostenloses Abo.
Ja, schon. Aber da brauche ich halt ein Konto oder Amazon Prime Gaming. Wenn ich sowieso schon Amazon Prime habe, da sind dann häufig Klassiker dabei, aber die kann man auch noch gut spielen. Aus dem Indie-Bereich, Hades, 6,12 Euro und das kann man auch locker 40, 50 Stunden spielen. Also, und richtig gut unterhalten werden. Deathloop von Arkane. Also Dishonored 2 nur noch besser, 12 Euro. Will ich nachdenken, Disco Elysium. Textlastig, aber gilt auch als als eines der besten Spiele der letzten Jahre.
Desperados 3 Klassiker für 4 Euro hast du hier. Also ich wusste gar nicht, dass das schon so günstig ist, aber das ist ja. Also.
Ja, oder ich möchte ein Resident Evil spielen, dann nehme ich doch Teil 8 für 10 Euro. Oder das Remake von 4 für 20. Ist zwar dann schon relativ im Verhältnis schon wieder plötzlich ein teures Spiel, aber. Auch das kann man, also, aber richtig gut.
Auch für 20 Euro hast du Cyberpunk drin.
Ja.
Das ist ja inzwischen nach oh Gott, wir haben bald 5 Jahre seit Cyberpunk vor, das ist ja schon wieder.
Aber es ist ja dadurch nicht schlechter geworden.
Nee, und ich wollte gerade sagen,
und das ist der Punkt.
Das ist ein 5 Jahre altes Spiel und wir haben es immer noch häufig als das Grafik-Vorzeigespiel. Also gerade Nvidia nutzt das ja immer noch sehr gerne, um natürlich Raytracing zu bewerben, aber es kann sich jetzt niemand hinstellen, sagen, ja, bei Cyberpunk sieht man schon, dass es ein altes Spiel ist, grafisch, ohne nicht komplett, also das wird ja nicht ernst genommen, das ist doch absurd.
Und auch inhaltlich, die Art und Weise, wie da erzählt wird und wie das inszeniert wird, die war ja oder ist immer noch wegweisend und top aktuell. Man ist ja wirklich mittendrin dabei als Schauspieler in einem Film, wenn man so will. Mhm. Und das ist richtig, richtig gut. Dem Spiel wird halt wie vielen anderen nur zum Verhängnis, dass es in der Zwischenzeit ganz, ganz viel Neues gab. Nicht, dass es schlechter geworden ist dadurch.
Genau.
Und es konkurriert halt nur um Aufmerksamkeit und das kann es irgendwann, wenn der Hype weg ist, nur noch über den Preis. Deswegen muss es günstiger werden.
Ja, also ich meine,
das ist quasi der Lifehack, den man sich zunutze machen kann. Wenn man jetzt nicht immer am Hype-Train ganz vorne in der ersten Klasse sitzt, zurücklehnen, gucken, was gab es denn vor 3-4 Jahren. Und das Angebot ist ja, wir haben ja schon vor Jahren berichtet über die ewig anwachsende Anzahl an Spielen im Steam-Katalog, wo Valve ja ganz gezielt geguckt hat und immer noch guckt, wie man Spiele besser promoten kann, wie sie nicht völlig untergehen zugunsten von einer Handvoll riesiger Titel, die gerade zufällig populär sind.
Das Problem also, wächst ja, ne? Aber
immer noch weiter an. Das heißt, es gibt genug Auswahl und genug günstige Auswahl an Unterhaltung. Ohne dass man jetzt aber sagen müsste, ich kann jetzt ein Jahr nichts spielen, weil ich sparen will im nächsten Jahr, um das Spiel dann günstiger zu kaufen.
Nee, also die sind, du hast es schon angesprochen, die sind nicht schlechter geworden. Das sowieso nicht. Sie sind ja immer noch das, was sie waren, als sie rauskamen. Aber ich würde sogar auch sagen, die Differenz, die wird ja über die Jahre immer weniger gravierend. Also wenn man sich anschaut, vor 20 Jahren, also 2005, wie haben sich aktuelle Spiele da entschieden zu Spielen aus dem Jahr 2000? Es war ja eine deutlich größere Lücke, die man da in Kauf nehmen musste. Mehr Kompromisse, wenn man 5 Jahre in der Vergangenheit spielt, als das heutzutage der Fall ist. Und ich meine es ja nicht nur grafisch, sondern auch spielerisch, inhaltlich sind diese Genres ja inzwischen sehr weit gefestigt. Innovationen, du hast es auch schon angesprochen, kriegt man im AAA-Segment da sowieso kaum noch vorgesetzt. Das heißt, man kann nicht mal sagen, die aktuellen Spiele sind in irgendeiner Art und Weise besser als die Spiele, die 5 Jahre alt sind. Häufig ist es entsprechend andersrum. Und wenn man innovatives Gameplay haben will, sollte man sowieso im Indie-Bereich schauen, wo es dann auch wieder günstiger wird, besser auf dem alten PC läuft. Und wenn man die Indie-Games sich anschaut, die 5 Jahre alt sind, da zahlst du ja quasi gar nichts mehr.
Ja, genau. Das ist aber auch quasi sowieso sinnvoll, auch als Antwort auf die neue Spiele sind immer alle gleich und es gibt keine Innovation mehr und nichts, was mir Spaß macht, in die Breite gucken. Es gibt noch genug Innovation, die ist dann halt nur nicht mehr im Blockbuster-Segment für 70 Euro, sondern eben die Stufe drunter bei den Spielen, die neue 40 kosten oder auch nur 20, die dann eben mit kleinerem Budget wieder viel mehr experimentieren können. Das ist am Ende auch ein Grund, warum so relative Nischenprojekte wie das Remake von System Shock so gut angekommen sind. Weil das die ganzen Stützräder wegnimmt und ein altes Konzept wiederbelebt. Schreib dir halt auf, was gesagt wird und wo du hin musst. Oder leide darunter, dass du es nicht getan hast. Ja, also wenn dir jemand sagt, drück den Knopf und du vernichtest die Menschheit und du machst das dann ist das Spiel halt vorbei. Du hättest es ja nicht tun müssen.
Und das kann sich natürlich kein AAA-Game erlauben, so weit.
Naja, kann schon, will es aber nicht. Man will ja niemanden verärgern. Also, man findet tatsächlich genug Auswahl, wenn man so ein bisschen den Spaten in den Boden steckt und ein bisschen umgräbt. Und das eben auch zu total kleinem Preis.
Und hier haben wir dann ja vielleicht was wirklich das Gaming als solches angeht. Also natürlich Differenzen zwischen Gaming-PC und Konsole finden wir überall. Wenn es um die Usability geht, also den PC, damit kann ich ja noch so viele Dinge machen, die ich mit der Konsole eher nicht mache. Dafür kann ich mit der Konsole vielleicht Blu-rays abspielen, was ich mit dem PC eher nicht mache.
Und ich kann mit der Konsole auch einfach gebrauchte Spiele kaufen. Das kann ich so mit dem PC nicht. Mhm. Die sind dann vielleicht etwas teurer, dafür kann ich sie wieder verkaufen, wenn ich sie durchgespielt habe oder nicht mehr haben möchte.
Stimmt.
Ist im Forum als Spartipp auch angemerkt worden.
Zu Recht.
Ja, völlig zu Recht, genau. Das sollten wir dann an der Stelle auch nicht unter den Tisch fallen lassen.
Aber was ich jetzt gerade eben geltend machen wollte, war, dass diese Option, 5 Jahre alte Spiele für 2, 3, 4, 5 Euro im Steam-Sale zu kaufen oder 10 Jahre alte Spiele, das habe ich natürlich auf dem PC in einem ganz anderen Ausmaß, als ich es auf der Konsole könnte. Und dann sind wir ja noch gar nicht in einem Bereich, wo wir sagen, wir bewegen uns auf dubiöse Keyseller-Seiten.
Richtig. Oder ich kann ja auch auf weniger dubiosen, also auf völlig undubiosen Keyseller-Seiten unterwegs sein und nochmal 10% oder 20% sparen. Ich kann das Spiel dann halt nur nicht innerhalb von 2 Stunden Spielzeit und 14 Tagen zurückgeben, wenn es mir doch nicht gefällt.
Du kriegst keine Steam-Punkte für den Punkteshop.
Oh, wie fatal, Fabian. mein Leben entbehrt jedem Sinn und jeder Sonne.
Ja, nee. Also,
aber da sind wir halt auch wieder bei dem grundlegenden Spartipp, der hinter all dem steht. Schritt zurücktreten, nicht das Allerneueste mitnehmen, kurz überlegen, was will man wirklich und was ist bloß Hype, was ist bloß das bunt blinkende Aufmerksamkeitsding. Und dann kann man ziemlich günstig ziemlich viel Spaß haben.
Ja, und wohingegen, wo wir bei den ganzen Hardware-Fragen ja immer noch sagen mussten, ja, die Sachen sind schon teurer geworden, aber im Großen und Ganzen hält sich das im Rahmen, außer bei der Grafikkarte, sind wir bei den Spielen ja wirklich in einer Situation, wo wir sagen können, es ist nicht teurer geworden. Auch wenn da inzwischen 80 Euro statt 60 Euro oder 70 Euro oder was weiß ich, früher 50 Euro mal an den Vollpreistiteln, an den Premium-Releases, die dann ach so Premium sind, dran steht. De facto sind die Spiele immer nur günstiger geworden. Also am PC, was ich da jetzt an Qualität, an Ausmaß mir kaufen kann, was ich ohnehin noch wahrscheinlich in der Steam-Bibliothek schlummern habe, wahrscheinlich müsste ich 5 Jahre lang keine neuen Spiele kaufen und hätte trotzdem noch alle paar Wochen wieder was Neues zu spielen, weil ich eh noch genug auf Halde habe. Man kriegt qualitative Spiele heutzutage hinterhergeschmissen. Das ist eigentlich, ich kenne auch keine Person, also ich kenne wirklich niemanden, wo Geld konkret auf die Spiele bezogen der limitierende Faktor ist. Es ist eigentlich immer nur die Zeit.
Ja, ich habe mir vor, ich weiß nicht, 2, 3 Jahren fest vorgenommen, im nächsten Urlaub spiele ich Elden Ring und ich habe es seitdem immer noch nicht gestartet. Also, ja, es ist fast eine Schande, aber die Zeit ist tatsächlich der limitierende Faktor. Und auch da, ich brauche ja dann tatsächlich gar nicht so viele Spiele und irgendwie merkt man dann ja doch, dass man häufig ganz, also viel, viel weniger Zeit als gedacht hat, um dem Hobby nachzugehen. Und dann ist tatsächlich auch der Game Pass plötzlich finanziell richtig unattraktiv. Selbst für 10 Spiele im Jahr, wenn ich die im Sale kaufe, ist das weit billiger, als ich abonniere den Game Pass Ultimate für ein Jahr.
Ja.
Oder auch auf dem PC den normalen Game Pass.
Insofern eigentlich ein Luxusproblem. Also zumindest auf die Spiele bezogen. Aber bei den Grafikkarten ist es halt natürlich die Geschichte mit Nvidia und KI und AMD hinterher natürlich genauso. Aber bei den Spielen würde ich wirklich sagen, das Hobby ist so spottbillig. Es ist eigentlich zu billig. Also die Spiele sind eigentlich so günstig, dass es nicht mehr lustig ist, wie günstig die eigentlich sind.
Was ja für die Branche auch teilweise ein echtes Problem ist. Wo ich wage zu widersprechen. Ja, die Grafikkarten sind schon teurer geworden, aber auch nicht in dem Umfang. Ein 800-Euro-PC vor 10 Jahren, 1080p, oder?
Vor 10 Jahren, also 1080,
ja, ja. Oder vor 5 Jahren, also, das waren immer so 1080p-Konfigurationen.
Es ist tatsächlich genau 10 Jahre her, 2015, dass ich meinen ersten UHD-Bildschirm gekauft habe. Das war damals noch absolut exotisch, definitiv, aber WQHD war da im Homeland-Segment schon der Standard. Also für Full-HD als Maxime musst du 15 Jahre zurückgehen, glaube ich.
Okay, aber das könntest du mit der 800-Euro-Konfiguration ja immer noch ganz gut abbilden.
Das WQHD. Stimmt, ja.
Also insofern ist es so, und wenn wir jetzt noch die Inflation drauf rechnen, würde ich sagen, dass das gar nicht so unrealistisch ist zu sagen, an zu viel getan hat sich da nicht. Ist vielleicht ein bisschen eine Frage der Perspektive.
Also nee, also im Gesamtkonzept nicht, nein, aber Grafikkarten im High-End kannst du halt nicht mehr mitnehmen, gut. Einfach so.
Nach oben ist halt die Skala offen tatsächlich, ja aber
also wenn du dir da halt anschaust, offen, das hat eine GTX 580 oder 689 gekostet und so weiter und so fort, da bist du halt heutzutage weit abgehoben.
Die war bei UHD, aber auch nicht bei 60 FPS.
Gut, ist natürlich die Frage, ob man da eine Entwicklung was man da halt voraussetzt, weißt du, also wenn man natürlich sagt, wir bleiben bei der Auflösung und bei dem FPS-Niveau, was wir hatten und möchten das bei neuen Spielen einfach nur zum gleichen Preis halten, ja, okay, aber dann nimmst du halt die Entwicklung weg, dass man heutzutage im High-End-Segment nicht mehr auf 60, sondern 120 FPS abzielt. Also,
gut, auch das kriegst du ja noch so halb. Ja. UHD 120 FPS ist ja sowieso wieder eine ganz andere Hausnummer.
Ja, definitiv. Gut, wir schweifen ab. Ich denke, wir haben aber zu den Spielen weitestgehend auch alles gesagt. wenn man da schaut, was man bekommt, was man will und dann, was man bekommt und dann zum Sale schaut oder hier und dort mal links und rechts schaut, auch nicht immer nur die Steam-Frontpage öffnet, sondern vielleicht auch mal schaut, wie sieht's mit Sales bei GOG aus oder im Epic Game Store oder was kriege ich vielleicht bei legalen, nicht dubiosen Keysellern. Man kann sich im Endeffekt für den Preis, den der Game Pass PC kostet, mit 90% oder Metacritic 90 Spiele der letzten 10 Jahre, kriegt man wahrscheinlich alle gekauft davon. Also wenn man die letzten 2 Jahre ausklickt, weil die noch zu neu sind.
Ja, richtig. Und selbst beim Multiplayer-Spielen, bei den großen Serien, kann ich einfach mal auf die Spielerzahlen gucken. Selbst wenn ich nur die von Steam nehme, kann ich ganz gut sehen, welches Spiel noch eine Community hat. Battlefield 5 und Battlefield 1 zum Beispiel haben noch relativ viele Spieler. Was sich tatsächlich wohl daraus erklärt, dass die, was so Sound und Atmosphäre angeht und so Basic Features wie ein Squad-Chat, den neueren Teilen gar nicht so sehr nachstehen oder sogar noch in Teilbereichen was voraus haben.
Und wenn ich einen Online-Shooter will, also da gibt es ja auch im Free-to-Play-Segment massige Auswahl. Ohne dass es qualitativ komplett Grütze werden muss. Also, es kostet nichts. Also, wortwörtlich in dem Fall.
Ja, stimmt. Oder ich spiele den Klassiker Counter-Strike. Der ist ja mittlerweile, meine ich, auch Free-to-Play, oder?
Ja, also selbst wenn ich jetzt keine Lust auf die cartoonigen Shooter habe, also keine Lust auf Fortnite oder Marvel Rivals oder Overwatch, was auch immer, sondern sage, hey, hier, gib mir bitte Unreal Engine 5 Grafik, kann ich The Finals kostenlos spielen. Also zum Beispiel. Oder du hast schon Counter-Strike also es gibt so viel.
Ja. Ja, und das ist wieder der Punkt, ein bisschen Zeit, die muss ich halt investieren, um mich da kurz kundig zu machen. Das nimmt mir der Game Pass auch wieder ab. Was ich nicht sehe, gibt's halt nicht. Aber dafür kann ich dann tatsächlich günstig richtig gut spielen.
Ja, ich glaube, damit haben wir dann aber auch alles gesagt, was es zu dem Thema zu sagen gibt. Was wir mitgenommen haben, was du noch mitgenommen hast aus den Kommentaren, was wir schon auf dem Schirm haben als Redaktion, ist, dass der Artikel, den du geschrieben hast, ja keine Benchmarks per se enthält. Ich habe das eben ein bisschen damit ersetzt, dass ich kurz geschaut habe, was sind denn unsere Benchmarks zu diesen Grafikkarten, die da empfohlen wurde. Ich weiß nicht, ob die Redaktion dann hingeht und per se mal schaut, okay, was kann man mit dieser PC-Konfiguration da spielen? Das ergibt wahrscheinlich auch nicht viel Sinn. Vielleicht lässt sich so ein Artikel, der ja durchaus sehr gut ankam, in der Zukunft nochmal breiter aufgestellt in einer Variante bringen, die noch mehr auf die konkrete Hardware abzielt. Aber die entscheidende Message sehe ich ja auch darin, dass man im Endeffekt Hardware bekommt, die absolut ausreichend ist, um Spiele so günstig zu spielen, dass man sich eigentlich gar nicht mehr retten kann. Und dass das Hobby-Gaming-PC damit eigentlich immer noch ein sehr günstiges Hobby ist.
Ja, und das kann man doch genauso gut stehen lassen.
Ist eine schöne Nachricht in der Branche, wo wir ja gefühlt nur noch nach Hiobsbotschaften suchen, was die Preise angeht.
Gut. Definitiv.
Dann bedanke ich mich bei dir, Max, ganz herzlich, dass du dir diese, guck mal, wir hatten eine Stunde angepeilt, jetzt haben wir fast 1,5 Stunden voll, dass du dir diese 1,5 Stunden Zeit genommen hast. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir über das Thema zu reden. Das ist, liegt uns ja auch, glaube ich, noch beiden am Herzen. Und dann wünsche ich dir, wir sind ja diesmal in der sonderbaren Situation, dass wir den CB-Funk am Wochenende aufnehmen. Das hatte ich auch schon mal, als ich die Community-Episoden gemacht habe, aber mit der Redaktion glaube ich noch nicht. Dann wünsche ich dir noch ein schönes Restwochenende. Genieße deinen Samstagabend und deinen Sonntag. Unseren Hörerinnen und Hörern wünsche ich genau das Gleiche. Bleibt gesund und wir hören uns nächste Woche. Ciao.
Ciao.